Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute wollen wir uns mal dem Thema Hockey widmen und das mit Martin Schulze, Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes. Hallo.
Hallo.
So, Hockey. Also wenn ich in meinem internationalen Umfeld Hockey erwähne, kommen da gefühlt, glaube ich, drei verschiedene Dinge. Also da gibt es Leute, die sagen was von Bandy, was damit nicht mehr viel zu tun hat. Eishockey, ja, und die meinen genau das, wo wir drüber reden wollen, Feldhockey. Was ist denn Feldhockey überhaupt im Gegensatz zum Eishockey, Bandy oder was an, weiß ich.
Ja, in erster Linie unterscheidet sich vom Untergrund her. Wir spielen auf Kunstrasen, 11 gegen 11, haben Interchanging, kein Abseits, sind von daher recht modern aufgestellt und es ist eine tolle Sportart, männlich wie weiblich. Das heißt, wir haben über 50% Frauenanteil bei uns oder Mädchenanteil bei uns in den Mannschaften und von daher für jede Jugendliche geeignet.
Interchanging, gutes Stichwort. Das ist mir, glaube ich, bei der Recherche 50 Mal um die Ohren geflogen. Ich weiß, was es ist, aber die meisten Zuhörer wissen nicht, was es ist. Also normal würde ich sagen, steht auf einer englischsprachigen Autobahn als Ausfahrt, ist es aber nicht.
Nein, wir dürfen mit unseren 5 WechselspielerInnen ständig während des Spiels rein raus und ähnlich dem Eishockey, wo das ja auch geht, wo die Bande dazwischen ist, die haben wir nicht zum Drüberspringen, sondern wir können einfach so rein und raus gehen und dadurch kommen alle, die dabei sind, auch zum Einsatz.
Also im Prinzip, was man in der Schule noch immer fliegender Wechsel nennt.
Genau.
Es wird auf Kunstrasen gespielt. Ist das ein Problem, Kunstrasenplätze zu finden?
Teils, teils. Wir sind in Ballungsgebieten sehr häufig vorhanden. Wenn man jetzt Hamburg, Region Westdeutschland nimmt, auch im Süden, viele in den ländlichen Gebieten ist das teilweise noch ein Problem. Und daran stockt es auch, dass wir wahrscheinlich noch mehr Bekanntheitsgrad erlangen können. Das ist in der Halle einfacher, wenn wir in den normalen Sporthallen spielen, auf Handballfeldern, draußen auf Kunstrasen ist das teilweise in den Gebieten noch schwieriger.
Dabei wird doch gerade jeder Fußballplatz in Kunstrasen umgewandelt.
Ja, leider unterscheiden sich die Kunstrasenplätze oder unser Kunstrasenplatz zu dem vom Fußball doch sehr, weil wir brauchen einen enger maschigen Kunstrasen, der nicht so tief ist, damit das Balllaufverhalten gut ist und das ist ein bisschen dem entgegengesetzt zu den Fußballplätzen, die mit Kunstrasen ausgestattet werden.
Also ist das tatsächlich, Hockey, der Kunstrasen ist eher noch wie der gefühlte Teppichboden aus den 80ern und genau. Nicht so wie dieser künstliche Rasen, den wir jetzt überall beim Fußball sehen.
Genau, das ist einfach fürs Balllaufverhalten bei uns wichtig, dass der Ball gerade schnell und flach weiterläuft und das ist auf den oder häufig auf den Kunstrasenplätzen. Es gibt manche, die gemeinsam genutzt werden, aber das ist für beide nicht ganz optimal und von daher sind wir da teilweise noch nicht so verbreitet.
Und was ich mitbekommen habe, für TV-Übertragung, also den Schritt in die Öffentlichkeit, muss der Rasen auch zumindest nicht grün sein, sondern blau, ne?
Ja, das ist international so, dass er blau sein sollte oder dass internationale Großevents auf blau gespielt werden, weil man es dann von dem Kontrast her besser sehen kann, den weißen Ball. Aber das ist meistens auch eine Frage, mit wie vielen Kameras man unterwegs ist. Mit genügend Kameras kriegt man es auch sehr gut eingefangen.
Okay, also auch auf normalem grünen Rasen.
Ist das auch möglich, ja.
Okay, dann kommen wir jetzt mal, wie so ein Hockeyspiel funktioniert. Wir haben da ja schon ein bisschen reingefühlt, dass da fliegenden Wechsel gibt, Interchanging, 11 gegen 11, aber ist mir aufgefallen, es gibt irgendwie sowas wie Strafecke, man darf den Ball nicht mit beiden Seiten spielen wie beim Eishockey, die Leute laufen die ganze Zeit gebückt, im Gegensatz zum Eishockey, wo man ja auch mal entspannt
Ja, also ab und zu dürfen wir auch entspannt laufen, wenn wir mit dem Ball sind. Dann ist es ähnlich dem Eishockey, dass wir ein bisschen gebückter sind. Dafür gibt es genügend Ausgleichsübungen, die wir im Trainingsbetrieb machen, sodass das kein Problem ist. Es ist ein häufig hergezogenes Argument, dass man Rückenprobleme bekommt. Ganz im Gegenteil, durch die Stärken und das Training, was wir parallel machen, haben wir da überhaupt keine Probleme mit. Der größte Unterschied ist sicherlich noch, dass wir Tore nur im Schusskreis erzielen dürfen. Das heißt, man muss erst im Schusskreis drin sein, dass man ein Tor erzielen kann und nicht wie im Fußball von überall oder auch im Eishockey, wo man ja von überall auf dem Feld ein Tor erzielen kann. Und dann ist die Strafecke sicherlich was anderes, wo vier Verteidiger nur aus dem Tor heraus starten dürfen und man die Chance da hat zu treffen. Das ist sicherlich was, was Hockey ausmacht, ja.
Ja, Strafecke, das ist so ein Ding. Wenn man sich vom Fußball ins Hockey begibt, dann wartet man ja auch auf Freistöße und so weiter. Das ist aber bei euch die Strafecke, richtig?
Das ist die Strafecke, genau. Und gut, den 7 Meter haben wir ganz normal auch äquivalent zum 11 Meter beim Fußball. Und was wir noch haben, ist der Self-Pass. Das heißt, wir können, wenn gepfiffen ist, müssen wir nicht erst einen Pass spielen, sondern wir können auch einmal den Ball ruhig stellen und dann sofort wieder loslaufen, was das Spiel deutlich schneller macht und die Unterbrechung deutlich kürzer bei Pfiffen, weil es sofort weitergeht.
Ja, das, was Fußball seit, glaube ich, 10 Jahren versucht einzuführen, aber das irgendwie nicht klappt. Eine Strafecke, wie läuft das denn ab? Also da stehen, wie du sagtest, 4 Leute dann in Anführungsstrichen außerhalb des Feldes, also im Tor meist, ne?
Richtig.
Und auf der anderen Seite, ja, versucht die andere Mannschaft sich vor dem oder in dem Schuss, an dem Schusskreis zu positionieren.
Am Schusskreis, der Ball muss dann einmal herausgegeben werden von der Grundauslinie, muss den Schusskreis einmal verlassen haben und danach darf man dann Tore erzielen bis zur Bretthöhe. Wir haben noch so ein 50 cm hohes Brett, wenn geschlagen wird und ansonsten geschlänzt auch hoch. Und die Verteidiger versuchen in dem Moment, wo der Ball rausgegeben wird, möglichst das zu verhindern.
Ah, das war nämlich eine der weiteren Fragen, die ich hatte. Das Brett im Tor. Warum ist das da?
Das genau.
Wann wird es benutzt?
Das ist nur für die Strafecke da letztendlich und signalisiert die Höhe, in der Tore erzielt werden können. Das heißt, wenn man aufs Tor dann schlägt, darf man nicht hochschlagen, weil das zu gefährlich wäre.
Ja, klar. Der Ball ist ja nicht weich und wird ein bisschen schneller, glaube ich.
Ja, die Top-Leute erreichen auch 180 bis nahezu 200 km/h mit den Bällen und da so ein Ball 180 Gramm wiegt, ist das dann, sollte man vermeiden, dass man in direkten Kontakt mit dem Ball kommt, ja.
Das tut weh, das glaube ich. Apropos Strafecke und wehtun, ihr habt auch 3 Karten, ne? Eine grüne, eine gelbe und eine rote Karte. Die rote Karte erklärt sich, glaube ich, selber. Die anderen beiden musst du mir mal genau erklären, weil da habe ich nur so gefunden, von bis Werte in Bestrafung, in Zeitstrafen.
Ja, eine grüne Karte sind 2 Minuten Zeitstrafe. Das heißt, das Spiel läuft dann auch automatisch weiter und die Strafzeit geht los, wenn diejenige auf der Bank Platz nimmt, auf der Strafbank, dann zählen 2 Minuten. Danach darf man wieder auffüllen. Bei der gelben Karte sind das 5 Minuten, zwischen 5 und 10 Minuten bei schwereren Vergehen. Aber zumeist oder zu häufig, allerhäufigst 5 Minuten und das bedeutet dann genauso, das Spiel läuft weiter und in dem Moment, wo die Bestrafte auf der Bank Platz nimmt, beginnt die Strafzeit zu laufen und nach 5 bis 10 Minuten kann man dann wieder auffüllen. Das zeigt der Schiedsrichter einmal an.
Also der denkt sich heraus, ob es eher 5 oder eher 10 Minuten sind.
Naja, denkt sich das nicht ganz aus, sondern auch da gibt es Vorgaben. Also wenn es ein Körperfoul ist, dann sollten es 10 Minuten sein. Wenn es Stockfouls sind oder kleine Unsportlichkeiten, dann normalerweise 5 Minuten.
Aber der winkt die Spieler wieder rein, wenn die 5 Minuten hoch
genau,
sind oder
ja.
10 Minuten. Okay, also schon irgendwo Ermessensspielraum. Dann habt ihr etwas, was bei euch komischerweise funktioniert und in allen anderen Sportarten außer Fußball, der Videobeweis. Und den habt ihr schon gefühlt seit ewig, richtig?
Ja, wir waren mit die Ersten, die diesen Videobeweis angewandt haben. Und von daher haben wir lange Erfahrungen damit und ja, haben vielleicht im Gegensatz zum Fußball, wo der Schiedsrichter den Videobeweis nehmen muss, ist bei uns so, dass die SpielerInnen den Videobeweis nehmen. Und also liegt man falsch, das heißt, man fragt ein Vergehen an und ist nicht richtig, dann verliert man den Videobeweis und dann ist die Chance auch weg. Nur wenn man richtig liegt, behält man ihn und kann das Gleiche dann noch einmal oder mehrfach im Spiel machen.
Also im Prinzip ähnlich wie denen beim Football und beim Baseball, dass man halt was riskiert, wenn man den nimmt.
Genau.
Und auch für belohnt wird, wenn man recht hat.
Genau, beides. Und vor allem halt, dass nicht der Schiedsrichter in der Verantwortung steht, den Videobeweis zu nehmen und von selber aktiv zu werden, sondern die werden nur aktiv, wenn die SpielerInnen anfragen. Mittlerweile hat der Schiedsrichter auch in Ausnahmefällen die Möglichkeit, bei einem Tor das überprüfen zu lassen. Aber das ist eigentlich nicht die Regel, sondern normalerweise müssen die SpielerInnen den Videobeweis nehmen und erst dann wird es aktiv. Wenn keiner ihn nimmt oder der Videobeweis weg ist, dann hat man Pech gehabt, auch wenn es eine klare Sache ist. Und damit täte sich Fußball gut, wenn sie es auch ein bisschen einfacher machen würden für die SchiedsrichterInnen.
Ja, denke ich auch. Also das ist ein ewiges Thema. Vor allen Dingen gibt es halt Dinge, die funktionieren wie Baseball, Football, Hockey. Ich glaube, Eishockey gibt es auch eine Art Videobeweis, aber ein bisschen anders als noch Hockey. Das funktioniert ja alles anscheinend, nur beim Fußball rumpeln wir da durch die Gegend. Aber ist ein langes Thema. Nun gibt es ja auch noch Hallenhockey. Das spielt ihr im Winter, ne?
Richtig. Zwischen November und Ende Februar normalerweise. Das ist ähnlich wird auf dem Feld vom Handball gespielt und wird dann mit 5 Feldspielern und einem Torhüter gespielt. Also 6 gegen 6.
Also im Prinzip das halbe Feldhockeyspiel.
Noch ein bisschen kleiner als das halbe Feldhockey, aber wie gesagt, ein Handballfeld. Genau, mit Banden an der Seite, sodass der Ball sehr viel und sehr häufig und lange im Spiel ist und nicht in an Seiten ausgehen kann, sondern nur hinten ins Torlinien aus. Und dadurch ist das Spiel nochmal schneller und es fallen dadurch, dass die Tore näher beisammen sind, natürlich auch mehr Tore, was insgesamt das Zuschauen attraktiver macht für viele.
Was würdest du denn lieber dir angucken? Feld- oder Hallenhockey?
Ich schaue mir eigentlich beides gerne an. Wenn es wirklich im November draußen ungemütlich wird, freue ich mich jedes Mal auf die Halle. Und genauso umgekehrt im Februar, wenn es rausgeht, wieder ist es auch ein Vergnügen, draußen wieder Feldhockey zu sehen. Feldhockey ist die olympische Sportart, von daher hat das eine deutlich höhere Gewichtung, aber von der Atmosphäre und von der Schnelligkeit ist durchaus das Hallenhockey für viele Zuschauer attraktiver.
Okay. Wir machen jetzt kurz eine kleine Pause und danach reden wir mal, wie man bei Hockey einsteigen kann, was da noch kommt und so weiter. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, da sind wir wieder mit Martin Schulze, Sportdirektor des Deutschen Hockeybunds. Haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was Hockey eigentlich ist, so im Vergleich zu allem, was man so als Hockey bezeichnet. Wo steht denn nun Hockey? Also ich meine, wir wissen König Fußball und danach kommt so ein bisschen was und dann kommt lange nichts. In welchen der drei Kategorien würde man denn Hockey mittlerweile einordnen?
Ja, wir sind sicherlich hinter Fußball, Handball, Basketball und auch Eishockey anzusiedeln. Volleyball ist so einer, wo wir uns versuchen, langsam ranzuschleichen. Wir haben 6% Mitgliedersteigerung auch in der Pandemie jetzt gab. Da waren wir federführend oder waren der Verband mit nahezu nach Tennis, also von den Ballsportarten, der mit dem größten Zuwachs. Und wir wachsen stetig. Aber natürlich ist noch ein weiter Schritt hin zu den anderen vergleichsweise agierenden Verbänden.
Ja, ihr seid so in meiner Warnung so eine Sportart, die kommt immer alle 4 Jahre bei Olympia raus, dann findet jeder Hockey toll und fiebert mit und dann ist wieder 4 Jahre verschwunden. Das ist, glaube ich, auch so eure Wahrnehmung, oder?
Ja, da arbeiten wir dran, dass wir mehr Präsenz haben. Geht heutzutage natürlich viel über die TV-Präsenz. Da ist es immer noch ein Problem, genügend Zeiten zu bekommen neben König Fußball. Und ja, wir hoffen, dass wir in Paris wieder ein bisschen erfolgreicher sind als in Tokio und wieder mehr Leute begeistern können und auch wieder Medaillen mitbringen können. Dann ist immer ein guter Schwung da und das merkt man auch direkt bei den Vereinen dann, dass mehr Kinder zum Hockey dann kommen. Und deswegen ist für uns Olympia schon immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Popularität, ja.
Ja, es ist total faszinierend, weil Hockey ist ja eigentlich eine weltweit populäre Sportart, die halt auch so immer, ich sag mal, Kontinentalphasen erlebt. Früher waren es die ja, Inder, Pakistanis, die Ecke da, die sehr erfolgreich waren. Dann waren es mal ja Nord- bis Mitteleuropäer, denn es kommen noch ein paar Südamerikaner dazu und so weiter. Aber Deutschland ist tatsächlich sowohl draußen als auch in der Halle eine der erfolgreicheren Nationen. Ich meine, die Herren 8-mal Europameister, die Damen 2-mal, die Herren 4-mal Olympiasieger. In der Halle gab es gefühlt nie jemand anders, der irgendwas gewonnen hat, zumindest bei der EM und bei der WM. Und trotzdem ist die Wahrnehmung so gering. Das ist tatsächlich schade.
Ja, wir wünschen uns da auch durchaus mehr Öffentlichkeit und mehr Präsenz in den Medien. Absolut, wir gehören nach wie vor zur erweiterten Weltspitze. Und vergleichsweise in Holland ist es im Damen-Mädchen-Bereich Volkssport. Jede zweite Holländerin spielt Hockey. Belgien ist riesig aufgekommen in den letzten Jahren. Auch Indien erlebt wieder ein Comeback. Die sind sportlich mittlerweile wieder auf einem guten Weg. In Argentinien sowieso ist eine Riesenbegeisterung. Ist auch Volkssport weiblich bei Mädels dort. Da kann man ein bisschen neidisch hinschauen, aber letztendlich müssen wir daran arbeiten, dass wir mehr von unserer Sportart begeistern und mehr zum Hockey bringen und dann wird es auf Dauer auch besser werden.
Wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter anfangen würde wollen, Hockey zu spielen, sollte man das denn am besten gestalten, da hinzugehen? Also sich einen Schläger kaufen ist wahrscheinlich direkt erstmal übertrieben.
Ja, absolut. Nein, die sollen möglichst früh, die meisten Vereine fangen mit 4 bis 5 Jahren in den Minis an. Das ist noch ein kleiner Anteil an Hockey, viel Bewegung, Motorik, spielend lernen, schauen, wo Vereine in der Umgebung sind und die Ausrüstung wird normalerweise immer gestellt von den Vereinen gerade am Anfang und einfach ausprobieren und hingehen und die meisten, die es einmal probiert haben, bleiben auch dann dabei hängen.
Motorik ist super, denn mein Sohn spielt gern mit mir Street-Hockey. Das kann er nicht so ganz anwenden beim normalen Feldhockey, weil ihr dürft ja nur mit einer Seite den Ball spielen.
Richtig, wir dürfen nur mit einer Seite, müssen den Schläger mal drehen, deswegen ist ein hoher Motorikgrad gefragt, aber auch sonst ist im Hockey nahezu alles wichtig, ob Sprintschnelligkeit, ob Ausdauer, Reaktionsfähigkeit, Beweglichkeit. Also wir benötigen grundlegend gut ausgebildete Sportler und deswegen ist auch die Ausbildung sehr vielfältig.
Wenn wir jetzt dann anfangen, an Ausrüstung gestellt wird, was ist denn das alles, was man da braucht, außer einem Schläger?
Also am Anfang ist eigentlich der Schläger, der Mundschutz, den man früh sich dran gewöhnen sollte und Schienbeinschoner und Mundschutz sind normalerweise dann selber anzuschaffen und der Schläger und die Bälle und natürlich der Platz ist das, was die Vereine bieten.
Okay. Gibt es da irgendwie ein Programm, so wie Kleinfeldfußball oder sowas, um die Kinder da dran zu führen? Weil so ein Hockeyfeld ist ja nicht gerade klein, sage ich mal.
Nein, die Kleinen starten auf 4 Tore, auf einem ganz kleinen Feld im 4 gegen 4 und dann wächst das langsam. Dann geht man ins Halbfeld rein mit 6 gegen 6 und dann ins Dreiviertelfeld, 9 gegen 9 und dann bei der U14 ist man dann auf dem Großfeld mit 11 gegen 11. Also von daher ist das altersgerechtes Wachsen und am Anfang ganz wichtig, dass die Kinder viele Bälle bekommen, viel involviert sind in das Spiel und nicht irgendwo auf dem Platz Sonnenblümchen pflücken, sondern mit dabei sind, mittendrin sind und ständig gefordert sind. Und deswegen ist da ein Konzept da, dass das altersgerecht die Spielfeldgröße und auch die Anzahl der Tore, also am Anfang ist 4 gegen 4 auch ohne Torwart, dass man da möglichst viele Tore erzielt, Freude hat, Spaß hat und das ist, dahinter liegen schon natürlich Konzepte.
Gut, also das beruhigt mich sehr, falls hier jemand auf die Idee kommt, Hockey zu spielen, dass er sich nicht totläuft erstmal, weil, wie gesagt, ein Hockeyfeld ist sehr lang. Nächstes Jahr, 2023, ist aber für Hockey oder für Feldhockey eine besonderes Jahr, denn da ist wieder Europameisterschaft und die ist in Deutschland, genauer gesagt in München-Gladbach, richtig?
Ja, wir haben endlich seit 11 Jahren wieder ein Highlight-Event in Deutschland, dass wir die EM zu Hause ausrichten, Herren- und Damen-EM, beides parallel in München-Gladbach im August und da freuen wir uns sehr drauf, im größten Hockeystadion Europas, das in Mönchengladbach noch steht, hoffentlich vor voller Kulisse Top-Hockey auch wieder in Deutschland präsentieren zu können.
Und wie sind da die Ambitionen? Ich meine, 8 und 2 Titel sind ja jetzt nicht klar, also Laufkundschaft bei einer Europameisterschaft, sage ich mal.
Nein, die Konkurrenz ist mittlerweile sehr groß. Im Herrenbereich haben wir mit Belgien den Olympiasieger und Holland als Top-Nation als Gegner. Ich denke schon, dass wir da auf Augenhöhe mitspielen können. Da werden Nuancen entscheiden. Aber natürlich haben wir das Ziel, Europameister zu werden. Bei den Damen ist mit Holland eigentlich eine Übermacht vorhanden, die in den letzten 6, 7 Jahren alles gewonnen haben und da wird es ganz, ganz schwer, Europameister zu werden. Natürlich wollen wir das auch versuchen, an einem guten Tag die zu schlagen, vor allem, weil damit auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris verbunden ist, als Europameister man so den Umweg über die Qualifikation umgehen könnte.
Ja, das wird immer gern genommen, weil so ein zusätzliches Turnier ist zwar nett für die Spielpraxis, aber der Druck ist halt dann auch ein anderer als bei Testspielen.
Der Druck, auf den würden wir gerne verzichten, ja, und auch auf die Kosten, weil das im Januar 2024 dann stattfindet, dementsprechend in südlicheren Gefilden alles stattfindet. Von daher würden wir das aus Kosten und auch aus Anspannungsgründen gerne umgehen, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht denn sonst eure Zukunft aus? Okay, wir haben jetzt die Europameisterschaft nächstes Jahr, dann danach Olympische Spiele. Aber wie sieht denn sonst die Zukunft aus? Ich meine, vielleicht gibt es ja was anderes als nur ein Videobeweis, mit dem ihr demnächst oder Interchanging. Der Sportfeld zeigt, wie es funktioniert, sage ich mal.
Ja gut, wir sind vom Jugendbereich auf an den U16-Nationalmannschaften gut aufgestellt, spielen da überall in Europa um die Top-Positionen mit. Und von daher sind wir auch, was nach Paris angeht, gucken wir schon ein bisschen Richtung L.A. mit unserem Nachwuchs 2028, dass wir Hockey da natürlich weiterentwickeln wollen und am Ball bleiben, immer Präsenz auch in Deutschland viel mehr erhöhen mit Top-Events. Vielseitig, was da läuft und ich bin optimistisch, dass wir da uns langsam, aber sicher weiter steigern werden, auch was die Mitgliedszahlen und was die TV-Präsenz angeht.
Also weiter nach vorne robben quasi.
Zentimeter für Zentimeter, ja, aber immer weiter nach vorne, genau.
Wenn jetzt unsere Zuhörer auf den Geschmack gekommen sind, Hockey auszuprobieren, zu spielen, wie können sie das denn machen, außer irgendwo hingehen und spielen wollen?
Ja, das ist schon der Grund. Also in vielen Schulen wird es mittlerweile auch als Schulhockey angeboten. Aber ansonsten sind halt die Vereine der Ansprech- oder Anlaufpunkt in dem Moment, wo man schauen muss, wo der nächste Verein gelegen ist. Je nachdem, wo man ist, ist das mitunter auch nicht weit. Und dass man da einfach mal vorbeischaut und sich informiert und wie gesagt, möglichst früh anfängt damit. Also gerne mit 4, 5 Jahren schon starten und schauen, ob man die Kinder dafür begeistern kann.
Und dann hingehen, machen und gucken, was passiert.
Hingehen und ausprobieren. Die meisten bieten das am Anfang auch Schnupperzeiten an, dass man das kostenfrei nutzen kann am Anfang und schauen, ob das was ist für sein Kind. Und das ist eine tolle Sache. Einfach, wie gesagt, ausprobieren und testen kann nicht schaden.
Ja. Also, gilt für alle Sportarten, aber auch beim Hockey ausprobieren, machen. Wenn ihr mit dem Schläger nicht klarkommt, mit der einer Seite spielen, was übrigens mein großes Hockeyproblem war, weswegen ich lieber die anderen Hockey-Varianten benutzt habe. Das lässt sich lernen. Das ist, das Training ist halt gut und legt halt auch bei Kindern sehr viel Wert auf den motorischen Aspekt, was auch nicht das Verkehrteste ist. Wir kommen jetzt mal langsam zum Ende und hast du noch etwas über Hockey, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
Nein, gerne immer schauen, wann es kommt, gerne nach Mönchengladbach zur Europameisterschaft vorbeischauen und vor allem ausprobieren. Schickt eure Kinder wirklich in die Vereine, die machen da eine tolle Arbeit mit meistens sehr gut ausgebildeten Trainern, Trainerinnen in der frühen Phase auch schon. Also da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt insgesamt. Und deswegen immer probieren, probieren, probieren.
Ja, das, wie gesagt, kann ich nur unterschreiben. Nicht nur beim Hockey, sondern bei allen. Probieren, probieren, probieren. Ihr findet dann auch irgendwann die Sportart, die euch gefällt. Und wenn es Hockey ist, umso besser. Ja, Mönchengladbach nächstes Jahr. Wann ist das ungefähr?
Also die Feldhockey-Europameisterschaft findet vom 18.8. bis zum 27.8. statt. Der Kartenvorverkauf ist auch schon gestartet auf unserer Seite eurohockey2023.com. Kann man sich darüber informieren und ich freue mich darauf, viele dort zu sehen.
Ja, kommt vorbei. Ich werde auch dabei sein. Ich meine, von hier aus ist Mönchengladbach jetzt nicht so weit. Ja, und der Hockeypark ist immer eine Reise wert, egal was da ist und vor allen Dingen, weil der Hockey ist.
Ja.
Martin, es hat mir Spaß gemacht und mir Hockey durchaus näher gebracht, auch wenn ich da schon durchaus, wie wir vorhin ja mal geklärt hatten, wir beide eine gewisse Vorerfahrung hatte. Aber es ist tatsächlich, Hockey ist für mich eine der attraktiveren Sportarten auf dieser Welt. Ich werde mir die EM angucken, ich werde natürlich auch bei Olympia am Ball bleiben. Und auch beobachten, was Hockey so macht, um Sport weiterzubringen. Danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.